So, guten Tag und willkommen im neuen Jahr. Alles Gute fürs neue Jahr auch noch. Und wir machen weiter oder fangen neu an mit etwas ganz anderem jetzt. Und zwar Abschnitt 4, das statistische Methoden. So, und dazu fange ich zunächst mal an mit dem Abschnitt 12. Wahrscheinlichkeitsmodelle. Und zunächst mal eine ganz kurze Erinnerung teilweise an zufällige Ereignisse. So, Statistik macht man immer dann, wenn man sozusagen nicht genau weiß, was, das ist sehr laut gerade, nicht? Aber gut, immer dann, wenn man nicht genau weiß, was rauskommt, wenn also etwas, was passieren kann, als zufällig angenommen werden kann, man nicht genau weiß, was los ist. Also Vorgänge, deren Ausgang oder Ergebnis nicht vorhergesehen werden kann. Beziehungsweise also mit Sehen muss man nicht unbedingt wissen, also auch Vorgänge, die man berechnen könnte, kann man vorhersagen. So, und dann nimmt man den pragmatischen Standpunkt ein, dass so etwas als zufällig behandelt wird. So, und da gibt es natürlich jetzt erstmal eine große Frage, was ist Zufall? Also ist alles auf der Welt vorherbestimmt? Gibt es so etwas wie eine göttliche oder wie auch immer geartete Vorhersehung und solche Sachen? Das diskutieren wir hier nicht. Das ist schade, ne? Sondern wir gehen einfach pragmatisch davon aus, dass wir es nicht wissen. Dass wir irgendetwas vorher nicht wissen. Beispiele wären, ja, natürlich ganz klassische Beispiele, die Sie zum großen Teil kennen. Sie nehmen eine Reißzwecke und ja, Sie wissen, wie eine Reißzwecke aussieht. Es hätte keinen Sinn, sie zu zeigen, aber so eine Reißzwecke sieht so aus. Und wenn Sie die werfen, kann sie entweder so oder so liegen bleiben. Mit welcher Wahrscheinlichkeit, also das ist etwas, wenn Sie sie werfen, können Sie nicht vorhersagen, ob sie jetzt so oder so liegen bleibt. Und die Frage wäre dann, ja, mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt sie so oder so? Das gucken wir dann später nochmal an. Auf jeden Fall ist es hier im Moment nicht klar, was rauskommen wird, ob das oder das, beides passiert gelegentlich. So, häufiger und bekannter ist natürlich ein Würfel mit 6 Seiten. Ebenfalls bekannt ist Münzwurf. Und da ist, kennen Sie natürlich, ich nehme jetzt hier eine, französisches 1-Euro-Stück, werfe das, mache so, im Moment mache so. So, und mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt jetzt die Zahl und mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt dieses französische Dingsbums auf der Oberseite? Bitte? Nee, falsch. Hier liegt nämlich das französische Dingsbums auf der Oberseite. Ich weiß das, aber Sie noch nicht. Aber trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht mehr da, nicht? Also Sie wissen es nur noch nicht. Natürlich können Sie sinnvollerweise davon ausgehen, wenn Sie darauf jetzt untereinander irgendwelche Wetten abschließen sollten oder sonst was, dass es beides gleich wahrscheinlich ist, aber ich weiß es besser. Also wenn Sie mit mir wetten wollten, würden Sie verlieren. Gut, also Münzwurf. Das, was hier rausgekommen ist, was ich versucht habe zu zeigen, ist, wir stellen uns auf den Standpunkt, was zufällig ist, wissen wir einfach noch nicht. Sie haben also völlig richtig geantwortet, 50-50 hier, weil Sie es nicht wissen. Aber tatsächlich kann durch Veränderung von Vorgängen zusätzliches Wissen entstehen. Und dann verändern sich auch die Wahrscheinlichkeiten, wie hier, wo ich es schon weiß. So, weniger spielerisch ist zum Beispiel sowas wie Lebensdauer von technischen Geräten oder untechnischen Geräten, was für Sie vielleicht auch von Interesse ist, ist die Wirkung von Medikamenten. Oder bei Geburten. Geschlecht des Kindes. Ja, zugegeben, auch bei Geburten, wenn man vorher Ultraschall macht, kriegt man dann häufiger schon raus oder schon Hinweise auf das Geschlecht des Kindes. Oder wenn Sie eine größere Menge von Gegenständen produzieren, dann wie viel der produzierten Gegenstände sind defekt. Ach ja, oder wenn Sie vor dem Telefon sitzen und warten, bis es klingelt. Das ist vielleicht für Sie nicht so sehr von Interesse, aber zum Beispiel, wenn Sie ein Callcenter betreiben, ja, dann ist das schon von Interesse, um zu bestimmen, wie viele Leute da sitzen sollten. Oder was auch häufig genommen wird, Körpergröße, Bauchumfang. Ja, nicht von Ihnen selbst, das wissen Sie natürlich. Oder Herzgewicht, ja, das wissen Sie von sich selbst nicht. So, und dann nehmen Sie jetzt eine zufällige Person. Und da ist die nächste Frage, was ist eigentlich eine zufällige Person? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, zufällige Personen zu nehmen. Sie können sich zum Beispiel vor den Hauptbahnhof stellen und die nächste Person, die rauskommt, ist eine zufällige Person. Oder Sie arbeiten im Krankenhaus und die nächste Person, die reinkommt und behandelt werden will, ist auch eine zufällige Person, denn Sie können nicht viel darüber sagen, ob das jetzt Mann oder Frau, groß oder klein, dick oder dünn oder was auch immer ist. So, ebenfalls verbunden mit der Dauer der Wartezeit bis zum nächsten Anruf, Anzahl der Anrufe innerhalb eines Zeitraums. Festen. Ich schreibe es noch relativ klein, eines vorgegebenen Zeitraums, also innerhalb einer Stunde oder eines Tages oder was auch immer. Überhaupt Anzahl von Ereignissen innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums. Zum Beispiel, wie viele S-Bahnen fahren innerhalb einer Stunde? Na gut, das sollte man jetzt nicht wirklich als zufällig annehmen. Zumindest hoffentlich nicht. Aber gestern in Frankfurt-West fuhr zum Beispiel keiner für eine Stunde. Ja, dann gibt es natürlich Dinge, die wir nicht wissen, die wir trotzdem nicht als zufällig annehmen. Zum Beispiel die Frage, also nicht als zufällig betrachtet oder behandelt wird etwa, Leben auf dem Mars. Also gibt es Leben auf dem Mars? Wir wissen es noch nicht wirklich, aber wir würden jetzt nicht sagen zu 37% Ja, zu dem Rest nein oder sowas, sondern wir würden durchaus sagen, ja, wir wissen es einfach noch nicht. Mittlerweile ist der Mars ja schon ein bisschen besser bekannt und sonst nehmen wir halt Omega 3. So. So, und die erste Aufgabe bei der Behandlung von zufälligen Vorgängen also bei als zufällig behandelten oder betrachteten Vorgang, ist sich Klarheit darüber zu verschaffen, was überhaupt passieren kann. Also Bestimmung einer geeigneten Menge möglicher Ausgänge. Also was kann alles passieren? Ja, diese Menge wird sehr oft als Omega bezeichnet. Speziell bei Vorgängen, wie sie da oben beschrieben werden oder da oben aufgelistet wurden. Und ich gebe mal so ein paar Beispiele an. Reißzwecke. Ja, ein Reißzwecke hat halt zwei Möglichkeiten. Das Omega muss nicht aus Zahlen bestehen oder sowas, sondern Omega, Groß-Omega. Das ist Klein-Omega, sieht ein bisschen aus wie ein V, und das ist Groß-Omega. So, bei der Reißzwecke, ja, die zwei Sachen können rauskommen, aber natürlich, wenn man auf den Teppich wirft, könnte natürlich auch noch sowas rauskommen, nicht wahr? Dass sie so schräg stecken bleibt. Da muss man sich dann überlegen, ob man das einbeziehen will oder wenn man auf einen harten Grund wirft, ob man nur die beiden hier nimmt. Gut. Würfel ist ziemlich klar. Omega gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jedenfalls, wenn man einen normalen Würfel hat, der mit Punkten bezeichnet ist. Münze ist auch klar. Omega gleich Zahl oder Wappen. Also Omega ist die Menge, die die beiden Elemente Zahl und Wappen enthält. Und da schließt man jetzt auch schon mal aus, dass die Münze so stehen bleibt. Könnte ja sein. Ja, Lebensdauer von Geräte. Von Geräten. Da wird es schon ein kleines bisschen schwieriger. Da kann Omega, ja, das kann, ups, nee, zweimal muss ich das nicht schreiben. Sobald ich das Gerät hinstelle und anfange es zu benutzen, ja, dann kann es zu jeder Zeit ausfallen danach. Also die Zeit kann, es kann sofort defekt sein, also die Zeit ist null, und es kann aber auch beliebig lange halten. Das, unendlich ist das, nicht? Also 0 bis unendlich, jede positive Zeit, 0 oder jede positive Zeit kann passieren. Da könnte ich mich natürlich auf den Standpunkt stellen, dass ich die Zeit sowieso nur in Tagen zählen will. Und dann halt sage ich halt, Omega ist, ja, also es geht nach einem Tag, also es hält nicht einen Tag, also es ist schon am ersten Tag kaputt. Es hält einen Tag, es hält zwei Tage und so weiter. Je nachdem, wie ich es beschreiben will. Schon gar nicht so klar oder noch viel weniger klar ist die Wirkung von Medikamenten. Da gibt es mehrere plausible Wahlen. Je nachdem, wie man rangeht, zum Beispiel das einfachste, Medikament wirkt, wirkt nicht. Oder manchmal vielleicht berücksichtigt oder zu berücksichtigen, Medikament wirkt, wirkt nicht oder bringt um. Oder man sagt also, man sagt zum Beispiel, wirkt richtig stark, wirkt ein bisschen weniger stark und so weiter und macht zum Beispiel eine Skalierung zwischen 0, 1, 2, so wie bei Schulnoten bis 15, also wie bei diesen Punkten. Also wirkt richtig stark wäre 15, wirkt nicht wäre 0 und alles dazwischen ist dann halt so abgestuft. Oder entsprechend andere Klassifizierung oder Charakterisierung stark, mittel, schwach. Und es gibt noch weitere Möglichkeiten. Also das ist bei weitem nicht so offensichtlich, nicht so naheliegend, wie es bei Münzen, Würfeln und so weiter ist. So. Okay, bei Geburten ist einigermaßen klar. Zunächst mal Mädchen, Junge. Aber dann müsste man eigentlich auch noch die zwar seltene, aber durchaus existente Möglichkeit von Transsexuellen mit einbeziehen. Gibt es ja auch. Defekte Exemplare bei Produktion. Ja, das kann natürlich sein, dass alle heil sind. Es gibt also kein defektes Exemplar. Es kann sein, dass es 1, 2, 3, je nachdem, wie groß die Produktion ist. Und wenn ich das nicht von vornherein beschränkt habe, kann ich hier im Moment noch keine Schranke nach oben angeben. Das heißt, hier würde man sicherheitshalber beliebig große Zahlen zulassen. Oder man könnte halt auch sagen, ich nehme einfach die gesamte Produktion, nehme die Anzahl der defekten Exemplare und messe dann den Anteil. Also ich nehme Omega, das Intervall von 0 bis 1. 0 bedeutet 0% oder nichts ist defekt. 1 bedeutet alles ist defekt, 100%. Und alles, was dazwischen ist, also 0,5 würde bedeuten, die Hälfte der Exemplare ist defekt. Ja, entsprechend Wartezeit bei Telefonanrufen. Ja, es kann sofort klingeln, aber es kann auch endlos dauern. Oder halt Körpergröße. Ja, wie groß ist ein durchschnittlicher, was muss man ansetzen bei Körpergröße von zufälligen Personen, die aus dem Hauptbahnhof treten? Also sie sind auf jeden Fall größer als 0, nicht? Und 10 cm ist auch unwahrscheinlich. Also sollte man vielleicht sowas sagen wie 50 cm und die größten Menschen, ich glaube 2,47 oder sowas ist im Moment der größte. Irgendwie was in der Richtung. Also jedenfalls mit 3 Metern wäre man dir einigermaßen sicher. Ja, hier habe ich jetzt noch eine Sache mit den zufälligen Personen. Also in dem Moment, in dem ich Leute nehme, die aus dem Hauptbahnhof treten als zufällige Person, dann ist das mit 50 bis 300 nicht so völlig verkehrt. In dem Moment, in dem ich aber einfach irgendeinen zufälligen Eintrag aus dem Melderegister nehme, ja, da sind natürlich auch Neugeborene mit drin, nicht? Das heißt, da werde ich mit 50 etwas schwierig. Also da sollte ich es ein bisschen niedriger ansetzen. Das heißt also, insgesamt im Ergebnis muss ich mir überlegen, wie das Omega aussieht. Was an möglichen Ergebnissen da sind, das sind etwa 40 ungefähr. Nicht? Und was ich berücksichtigen sollte. Achso, ich habe hier noch geschrieben, Summe zweier Würfel. Ja, okay, was da rauskommen kann, ist, beide sind mindestens 1, höchstens 6, sodass ich bei der Summe zweier Würfel jedenfalls 2 bis 12 als eine vernünftige Ergebnismenge nehmen könnte. Allgemein ist es aber so, wenn immer ich irgendetwas als zufällig betrachte, ist die Menge der möglichen Ergebnisse nicht eindeutig, sondern sogar ein bisschen willkürlich. Und ich muss mir klar machen darüber, was alles passieren kann. Das ist bei diesen Beispielen, die ich hier vorgeführt habe, einigermaßen naheliegend. Aber es gibt Situationen, wo man sich wirklich Gedanken darüber machen muss, eine vernünftige Ereignismenge, eine vernünftige Menge von möglichen Ergebnissen zu kriegen. So, jetzt spricht man von zufälligen Ereignissen. Ja, und ein zufälliges Ereignis ist einfach eine Teilmenge von der Menge aller möglichen Ergebnisse. So, ich als Beispiel Würfel. Also ein Würfel, mögliche Ergebnisse sind 1 bis 6. Und wenn ich dann das zufällige Ereignis, das Ergebnis eines Wurfes, ist eine gerade Zahl. Ja, dieses Ereignis, was ich hier beschreibe, das zufällige Ereignis, dass ich eine gerade Zahl rauskriege, das entspricht gerade der Menge. Ja, es kommt entweder eine 2, eine 4 oder eine 6 raus. Und das ist natürlich, achso, schauen wir noch dazu, das ist eine Teilmenge von Omega. Oder das Ereignis, dass meine zufällige Person, die aus dem Bahnhof hervortretende nächste Person, zwischen 1,65 und 1,70 groß ist. Ja, das entspricht gerade dem Ereignis A ist gleich 165, das Intervall von 165 bis 170, was hoffentlich in meinem Omega drin ist. So, bislang sagt das noch überhaupt nichts über irgendwelche Wahrscheinlichkeiten oder so. Im Moment geht es nur um die Ereignisse und Ereignisse und Teilmengen des Gesamtraums der möglichen Ergebnisse, die Identifikation und diese Übersetzung, die jetzt hier sehr einfach war, gerade Zahl, beziehungsweise zwischen 1,65 und 1,70, ist simpel. Diese Ereignisse, mit denen richtig zu rechnen, beziehungsweise richtig umzugehen, ist teilweise auch nicht völlig banal. Die Wahrscheinlichkeiten, zu denen wir nachher nochmal kommen oder später kommen werden, also hier die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige Person zwischen 1,65 und 1,70 groß ist, die ist natürlich im Moment noch überhaupt ganz unklar, wie man an die kommen kann, noch nicht besprochen. Man kann sich allerdings vorstellen, wenn ich meine zufällige Person am Hauptbahnhof in Frankfurt wähle, wird die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis anders sein, als würde ich meine zufällige Person am Hauptbahnhof von Tokio wählen, weil in Japan sind die Leute typischerweise ein Stück kleiner. So, und damit erhält man zwei Sprechweisen für zufällige Ereignisse. Hinter denen, also zwischen denen man regelmäßig beliebig hin und her oder frei hin und her schwankt, nicht schwankt, sondern wechselt, so. Das Ereignis A wird durch die Eigenschaft beschrieben, also verbal beschrieben. Bis hier, Ergebnis ist eine gerade Zahl oder andere Möglichkeiten sind, eine zufällige Person raucht. Und Medikament wirkt. Bauteil ist defekt. Würfelsumme ist gerade, hatte ich aber eben schon. Und B, die Benennung der Menge. Also ich schreibe jetzt was ganz Banales. Die Menge A, die Teilmenge der Ereignismenge Omega, ist die Menge aller kleinen Omega aus Groß Omega mit der Eigenschaft, dass klein Omega ein A ist. Eine viel banalere Beschreibung einer Menge kann man nicht geben. Aber das hilft gleich nochmal etwas. Denn mit diesen Kennzeichnungen, da oben, kann man jetzt weitere Verknüpfungen kriegen. Zwei Ereignisse A und B treten gemeinsam ein. Also zum Beispiel, Person raucht und hat Schuhgröße größer gleich 43. Ja, das bedeutet, das Ereignis A geschnitten B. Und A geschnitten B ist gerade die Menge aller Omega aus Omega mit der Eigenschaft, dass Omega sowohl in A als auch in B ist. Ja? Treten gemeinsam ein. Treten. Achso, was liest sich da jetzt? Also haben? Nee, treten. Ich versuche es deutlicher zu schreiben. Gut, und Sprechweise ist eben tatsächlich A und B. Also beides tritt ein. Ja, oder eben nur eines, nicht, Entschuldigung, falsch, mindestens eines tritt ein. Das ist dann A oder B. Ist die Menge aller Omega aus Groß Omega, also Ereignisse, sodass Omega in A ist oder Omega in B. Die Vereinigung von beiden Mengen. Ja, und A oder B wird das bezeichnet. Und hier muss man aufpassen. Das ist nicht entweder oder. Dieses oder steht nicht für eine Alternative, sondern ja, sowas wie es regnet oder die U-Bahn hat Verspätung. Ist halt auch nicht entweder oder. Meistens ist es ja so, dass es regnet, wenn die U-Bahn Verspätung hat. So, dann gibt es zwei Sachen, die auf jeden Fall eintreten. Das sichere Ereignis A gleich Omega. Okay. Das passiert auf jeden Fall. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben jetzt nicht das falsche Omega genommen. Also Sie haben jetzt nicht zum Beispiel bei zufälligen Körpergrößen 50 bis 1,50 genommen und die zufällige Person ist jetzt 1,80 groß, dann ist das ein schlecht gewähltes Omega. Dann nichts passiert, das ist die leere Menge. Ja, das kann nicht sein. Das ist das unmögliche Ereignis. Kommen wir gleich nochmal hin. Das Gegenereignis oder Komplement, was manchmal wird es mit einem Strich drüber geschrieben, manchmal auch mit dem C, im hochgestellten C für Komplement. Ich finde das mit dem C besser, weil das hier Verwirrung geben kann. So, ist das Gegenereignis zu A? A tritt nicht ein. A-Komplement ist eben die Menge aller Omega aus Groß-Omega mit der Eigenschaft, dass Omega nicht in A ist. Und das heißt eben A-Komplement. So, und wenn ich zwei Ereignisse habe, dass A und B nicht gemeinsam auftreten können, also A geschnitten B ist das unmögliche Ereignis, kann nicht sein, wie zum Beispiel jemand ist größer als 1,70 und kleiner als 1,50 gleichzeitig, geht nicht. Das wäre unmöglich. Ja, so heißt, so sagt man, dass A und B sich gegenseitig ausschließen. Gut. Hier Beispiel. Mit dem Würfel wieder. A ist das Ereignis, die Würfelsumme ist gerade. B ist das Ereignis, der Würfel zeigt 5. Die beiden schließen sich zum Beispiel aus. Und Sie sehen, das ist jetzt ein simples Beispiel dafür, wo ich das eine Ereignis verbal beschrieben habe. Würfelsumme ist gerade. Das andere Ereignis durch Benennung der Menge. So, und jetzt muss man das halt ineinander überführen, was hier einfach ist, was manchmal aber nicht ganz so einfach ist. So, noch zwei Schreibweisen. Wenn ich abzählbar viele Ereignisse habe, also unendlich viele, abzählbar unendlich viele Ereignisse, ja, dann ist die Vereinigung der ANs analog dem, der Vereinigung zweier Mengen gleich die Menge aller Omega aus Omega, sodass Omega ist aus A1 oder aus A2 oder aus A3 oder aus A4. Also die Menge aller Omega aus Omega mit der Eigenschaft, es gibt ein N. Mit Omega aus AN. Und der Durchschnitt über alle ANs ist gleich die Menge aller Omega aus Omega mit der Eigenschaft, dass Omega an jedem der ANs ist. So, das sieht jetzt ein bisschen künstlich aus und gerade bei den Beispielen, die wir gehabt haben, vielleicht ein bisschen überzogen. Ich gebe mal ein Beispiel, wo man zu solcher Art von Mengen, diesen Vereinigungen kommen kann, etwa lebensdauertechnische Geräte. Die ich jetzt nur in Tagen angebe, also jetzt nicht einen festen, einen genauen Zeitpunkt, also nicht Stunden und Minuten und so weiter, sondern einfach nur in Tagen. Omega ist gleich erst sofort kaputt, geht am ersten Tag kaputt, geht am zweiten Tag kaputt und so weiter. Und etwa ich nehme nur mal an, dass ich das an einem Montag kaufe, also startend an einem Montag, dann wäre das Ereignis das Gerät fällt an einem Sonntag aus. Gerade Vereinigung AN, N aus N, wobei Chuck zu 7N ist. Also das bedeutet, es fällt am ersten Sonntag aus für n gleich 1, also nach 7 Tagen. Oder am zweiten Sonntag n gleich 2, nach 14 Tagen und so weiter. Dann hätte ich gerade so eine Schreibweise für diese Menge an irgendeinem Sonntag, an irgendeinem Vielfachen von 7 fällt das Gerät aus. So, jetzt haben wir so ein bisschen über Ereignisse und Umschreiben und Umdenken von Ereignissen und Mengen geredet, jetzt zu Wahrscheinlichkeiten. Also, wir haben irgendein zufälliges Ereignis und wir wissen, dass wir es nicht vorher, also wir können nicht vorher sagen, was rauskommt. Und jetzt möchten wir aber irgendwie zuordnen, welche Wahrscheinlichkeit ein Ereignis hat. So, und zum Beispiel hier, das Gerät fällt an einem Sonntag aus. Ein Gerät fällt an einem Sonntag aus. Ja, das Gerät kennt den Kalender nicht gut und es hat eigentlich wenig Gründe dafür, speziell an einem Sonntag eher als an einem Montag oder an einem Dienstag auszufallen, sodass man hier etwa sagen würde, so ganz grob sollte das etwa so viel Wahrscheinlichkeit haben, wie es Sonntage in der Woche gibt. Und da gibt es halt einen von 7 Tagen, also sollte es etwa Wahrscheinlichkeit ein Siebtel haben. Das wäre zumindest nicht die dümmste Idee, das anzusetzen. Ja, und hier gibt es einige einfache Sachen. Tatsächlich sind die gerade so gemacht. Der Würfel ist so gemacht. Dass im Wesentlichen jede Seite gleich häufig auftaucht oder dass jede Seite gleiche Wahrscheinlichkeit hat. Damit rechnet man auch. Ups, ein Sechstel. Also Gleichverteilung. Okay, wie ich schon sagte, so ist der Würfel gemacht. Das ist halt eine sehr künstliche Sache, dass man Gleichverteilung hat. Sehr oft ist es aber, oder häufig ist es so, dass wenn man überhaupt nichts weiß über die möglichen Ergebnisse eines zufälligen Experiments, dass Gleichverteilung dann in gewisser Weise die vernünftigste, die nächstliegende Annahme einer Verteilung ist. Sehr oft ist das allerdings problematisch, denn bei Körpergröße wäre es idiotisch, von Gleichverteilung auszugehen, etwa. So, und für ein beliebiges Ereignis A, zum Beispiel Würfelsumme ist gerade, ist dann einfach die Wahrscheinlichkeit von A. P von A schreibt man übrigens für Wahrscheinlichkeit von Probability. Das ist dann einfach Anzahl der Elemente von A mal ein Sechstel. Also etwa Würfelsumme gerade ist gerade Anzahl der Elemente von 2, 4, 6. Das sind 3 geteilt durch 6, ist gerade 50, also 1/2. Ja, man schreibt eben P von A für die Wahrscheinlichkeit von A. Und P kommt eben von dem Wort Probability oder Probabilité, da streiten sich Engländer und Franzosen. So. Was beim Würfel jetzt offensichtlich war, analog etwa Roulette. Bei Roulette hat man 37 Felder, gleich groß, eine Kugel, die da drin rollt, die irgendwann zum Liegen in einem der Felder bleibt und die Wahrscheinlichkeit von jedem einzelnen Feld 37 Ereignisse mit Gleichverteilung. Und die Gleichverteilung bezieht sich zwar auf die möglichen Ergebnisse, die Auszahlsummen beim Roulette sind aber dadurch, dass die 0 anders bewertet wird als die anderen Ereignisse, nicht gleich verteilt. Deswegen verliert man. Typischerweise. Manche gewinnen aber auch. Gut. Ja, nicht offensichtlich ist, ist diese Wahrscheinlichkeitsbestimmung für andere. Ups. So, ich schreibe jetzt kurz, weil das Wort wahrscheinlich lang ist, nur Wahrscheinlichkeit mit diesem Apostroph hier. Ja, bei Medikamenten, bei defekten Exemplaren, bei Lebensdauer und so weiter und Reißzwecke. So, wie kann man jetzt so eine Wahrscheinlichkeit bestimmen oder dazu kommen, eine Wahrscheinlichkeit rauszukriegen? Ja, man nimmt ein Medikament und gibt das halt vielen, vielen Patienten. Und wenn 70% sterben, dann ist das kein gutes Medikament. Also es geht nicht immer so einfach. Bei Reißzwecken kann man es allerdings machen. Da kann man halt werfen und werfen und werfen. Ja, und wenn man immer wieder wirft, nehmen wir mal groß N, man hat eine große Zahl, vielleicht 10.000 Mal oder 50.000 Mal geworfen, dann hat man Häufigkeiten, Also man probiert richtig die ganze Zeit. Ja, eine bestimmte Anzahl von Würfen ergibt dieses Ergebnis. Ups, ist gleich ist falsch. Das ist irgendeine Zahl, entweder ist es nie passiert oder ist es immer passiert. Ja, dieses hier, das eine Ergebnis ist halt so und so oft aufgetaucht und das andere Ergebnis, ist gleich n minus hn von diesem hier, ist ebenfalls eine Zahl zwischen 0 und n. So, und das ist eben die Anzahl der Geworfenen, dieses hier bzw. jenes hier. Und jetzt sagt man, an von Dings ist gleich, ja, der Anteil der, dieser Würfe, 1 durch n, hn von diesem hier und Rn von diesem hier ist gleich 1 durch n, Hn von jenem hier. Upsa. Das war ja 1 durch n. Ist das n minus hn von dem anderen und wenn ich das rausmultipliziere, ist das gerade 1 minus rn von diesem hier. So, das heißt, ich kriege zwei Zahlen, dieses hier und die beiden ergänzen sich gerade zu 1 und dann rechnet man einfach mit p von diesem hier ist gleich relative Häufigkeit von diesem hier. P von jenem hier ist gleich relative Häufigkeit von jenem hier. So. Problem ist natürlich in dem Moment, in dem ich meine 10.000 oder 100.000 oder was weiß ich wie viele Würfe gemacht habe, das so gesetzt habe und dann weiterwerfe, dann ändert sich natürlich diese relativen Häufigkeiten. So, und jetzt benutzt man Folgendes. Und wenn ich jetzt weiter werfe, könnte es ja passieren, dass sich das Rn von diesem hier und jenem hier noch signifikant ändert, noch wesentlich. Nicht den, sondern das. Man verwendet das Gesetz der großen Zahlen. Welches Folgendes sagt, wenn es eine Wahrscheinlichkeit gibt, also wenn ich ein vernünftiges Wahrscheinlichkeitsmodell auf diesem Raum habe, dann gilt, dass diese relativen Häufigkeiten für groß werdendes n tatsächlich gegen die Wahrscheinlichkeit konvergiert und entsprechend die relative Häufigkeit von diesem hier wobei die zweite Zeile folgt tatsächlich in diesem Fall, in diesem einfachen Fall aus der ersten Zeile. Das heißt also, man hat die Berechtigung, das so zu setzen, weil dieses Gesetz der großen Zahlen sagt, wenn ich mehr und mehr werfe, dann verändern sich diese relativen Häufigkeiten, wenn ich hinreichend viel geworfen habe, langfristig nicht mehr, weil das konvergiert ja gegen die Wahrscheinlichkeit. So, und die Frage ist, wie groß muss man jetzt diese Anzahl der Würfe machen? Und die Antwort ist, das kommt drauf an. Also es gibt Fälle, in denen man einigermaßen was sagen kann über das Groß-N, also wie viel man machen muss. Im Allgemeinen gibt es aber keine Grenze, wie oft man werfen können muss, um wirklich eine vorgegebene Präzision zu kriegen. Man kann ein bisschen mehr sagen als das, was jetzt hier steht, aber im Allgemeinen kann man nicht sagen, es reichen auf jeden Fall 100.000. Praktisch nimmt man 100 oder manchmal auch nur 10 oder speziell bei Medikamenten auch nur 5. Und kriegt dabei natürlich dann nicht so richtig stark belastbare Aussagen über die Wahrscheinlichkeiten. Aber gut. Vorgehen ist also damit, mache viele Experimente. So, jetzt habe ich hier natürlich was gesagt, was noch ein bisschen dubios klingt. So, wenn es eine Wahrscheinlichkeit gibt, habe ich hier gesagt. Und das müsste ich jetzt nochmal sagen, was ich damit jetzt eigentlich wirklich meine. Und also eine Wahrscheinlichkeit wird auch als Wahrscheinlichkeitsmaß oder Wahrscheinlichkeitsverteilung bezeichnet. Das ist eine Funktion P, die auf Teilmengen von Omega definiert ist. Also die Teilwupser von Omega, die Teilmengen von Omega-Zahlen zuordnet. Und für diese soll gelten, die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis A soll zwischen 0 und 1 liegen. Insbesondere verwendet man für Wahrscheinlichkeiten, zum Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten, keine Prozentangaben. Also ich sage hier nicht 50%, sondern sage 1/2. Das ist so einfach günstiger zum Rechnen. Man kann es mit sich jeweils wieder in die Prozentangaben übersetzen, wenn man das lieber hat. Aber zum Rechnen ist es wirklich besser, hier mit Zahlen zwischen 0 und 1 zu rechnen. So, das ist zwischen 0 und 1. Die Wahrscheinlichkeit des sicheren Ereignisses, P von Omega, ist 1. Also das heißt, mit Wahrscheinlichkeit 1 passiert überhaupt was. Ja, das sichere Ereignis tritt mit Wahrscheinlichkeit 1 ein. Also mit 100% oder mit Sicherheit. Und dann sind A1, A2, A3 und so weiter Ereignisse, derart, dass sich je zwei von diesen Ereignissen ausschließen. Ich schreibe es mal als AK geschnitten AM ist die leere Menge für alle K und M, die nicht gerade gleich sind. Ja, dann gilt die Wahrscheinlichkeit von der Vereinigung der A1s, also dass eines der A1s auftritt, das ist gleich Summe der Wahrscheinlichkeiten. So, das sieht ein bisschen komisch aus. Das sind die Eigenschaften, die eine Wahrscheinlichkeit charakterisieren. Diese zwei Sachen. Und ja, tatsächlich ist das erst sozusagen 1933 entdeckt worden. Und zwar von einem russischen Mathematiker namens Kolmogorov, der diese Sorte von Beschreibung von Wahrscheinlichkeitstheorie in einem deutschsprachigen Buch propagiert hat, und die hat sich seitdem durchgesetzt. Was vielleicht zunächst befremdlich aussieht, also diese Sachen sehen relativ naheliegend aus, was zunächst befremdlich aussehen mag, ist diese Bedingung, die hier steht. Aus dieser Bedingung, die da steht, folgt auf jeden Fall, sobald ich zwei Ereignisse habe, die sich ausschließen, also A geschnitten B ist die leere Menge, ist dann P von A vereinigt B, also A oder B passiert. In diesem Fall muss es entweder oder sein. Ist das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A plus passiert, plus die Wahrscheinlichkeit, dass B passiert. Das ist jetzt keine besonders überraschende Sache, die man da annimmt hier unten. Aber wenn ich nur das annehmen würde, wäre das nicht genug. Für viele Sachen, die man mit Wahrscheinlichkeitstheorie machen will, braucht man diese stärkere Aussage, die hier steht, dass ich auch für unendlich viele Mengen AN diese Sorte von Additivität der Wahrscheinlichkeit habe. Das reicht dafür nicht aus, dass ich es nur für zwei oder nur für endlich viele annehme. Ich muss es auch für unendlich viele annehmen. So, das will ich nicht weiter vertiefen, nur darauf hinweisen, dass das etwas ist, was tatsächlich relativ tiefsinnig ist. Diese Art von Definition von Wahrscheinlichkeit und die Erkenntnis, dass die es ist, die es bringt, auch noch nicht so arg alt ist. So, und das steckt auch hinter dem, was da gestanden hat. Wenn es eine Wahrscheinlichkeit P auf diesem Omega, und dieses Omega ist sehr einfach, da gibt es diese Sorte von Problemen gar nicht, weil es eigentlich nur zwei Elementarereignisse gibt. Da ist das auf jeden Fall erfüllt, sobald ich dieses Modell hier vernünftigerweise verwenden kann. Und das nimmt man in der Regel an, bislang auch ohne Widerspruch. Insbesondere kriegt man damit zwei einfache Zusammenhänge. Sobald ich ein Wahrscheinlichkeitsmodell habe, also etwas, was diese Eigenschaften erfüllt, kriege ich auf jeden Fall immer für das Komplement einer Menge, das hat ja gerade die Eigenschaft, dass dass das Gegenereignis von A ist, also A und A-Komplement sich gegenseitig ausschließen, sodass man A geschnitten A-Komplement gleich leere Menge hat und damit Achso, Moment. Halt, das machen wir weg. Also A oder A-Komplement, ja eins von beiden passiert, entweder A oder A-Komplement. A vereinigt A-Komplement ist also das Gesamte und damit P von A vereinigt A-Komplement. Ist das gleiche wie P von Omega, das ist aber gleich P von A plus P von A-Komplement. Also ist, wenn ich P von A kenne, kenne ich auch P von A Komplement, ist einfach 1 minus P von A. So dass ich, sobald ich die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses kenne, immer das Gegenereignis, das Komplementärereignis, auch die Wahrscheinlichkeit auch berechnen kann. Und natürlich ist das leere Ereignis oder das unmögliche Ereignis, ist ja gerade das Komplementärereignis von Omega, das ist gleich 1 minus 1 ist gleich 0. So, jetzt hatten wir zwei Ereignisse, die sich gegenseitig ausschließen. Und jetzt definiert man, wenn A und B Ereignisse sind, mit der Eigenschaft, dass P von A geschnitten B das gleiche ist wie P von A mal P von B, dann nennt man A und B unabhängig. Also unabhängige Ereignisse. Und zwei Ereignisse, die sich gegenseitig ausschließen, die also P von A geschnitten B gleich leer erfüllen, haben ja P von A geschnitten B gleich P von der leeren Menge gleich 0, ist typischerweise nicht gleich P von A mal P von B. Zwei Ereignisse, die sich ausschließen, sind typischerweise nicht unabhängig. Also wenn ich weiß, dass das eine passiert ist, dann kann ich sicher sagen, dass das andere nicht passieren kann. Ja, dann können sie nicht unabhängig sein. So. So viel jetzt allgemein zu Ereignissen und dem Rechnen mit Wahrscheinlichkeit mit Ereignissen und was eine Wahrscheinlichkeit ist. Jetzt gibt es eine Unterscheidung von zufälligen Ereignissen oder zufälligen Experimenten in einfachere wenn also Omega endlich ist oder abzählbar unendlich. Zum Beispiel die natürlichen Zahlen sind abzählbar unendlich, die reellen Zahlen sind nicht abzählbar unendlich. Ja, dann nennt man Omega ein diskretes Wahrscheinlichkeitsmodell. Schreibe ich es nochmal aus. So, und ist das nicht der Fall, dann heißt Omega halt kontinuierliches. So, wir gucken jetzt zunächst mal ein paar diskrete Wahrscheinlichkeitsmodelle an. Die sind einfacher. So, wenn ich ein diskretes Wahrscheinlichkeitsmodell habe mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung P, dann kann ich für jedes Ereignis die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. So, das habe ich nur geschrieben, damit die Tafel voll wird. Ja, dann kann ich die Wahrscheinlichkeit von einem Ereignis A einfach dadurch berechnen, indem ich die Summe der Wahrscheinlichkeiten der gesamten Elemente von A addiere. Und das kann ich für jedes Ereignis A machen, also genügt es P von Omega für jedes Omega, den Omega zu kennen. Also des Ereignisses, das Elementarereignis Omega eintritt. Bemerkung. Omega muss nicht zwangsläufig aus Zahlen bestehen und manchmal ist es sogar besser, keine Zahlen zu verwenden, weil dann kommt man nicht so leicht durcheinander gegebenenfalls. Zum Beispiel bei der Reißzwecke habe ich diese zwei Symbole hier oder Omega besteht aus zwei Ereignissen, wirkt und wirkt nicht oder sowas, solche Sachen. So. Und für solche Modelle, da gucke ich mir jetzt an Funktionen auf Omega, auf diesen abzählbar vielen Elementen, die hier sind, und ordne denen reelle Zahlen zu. Das wird dann oft als Zufallsvariable oder Zufallsgröße bezeichnet. So ein Beispiel wäre etwa, im Roulette habe ich die Ergebnisse 0 bis 36. Und ich ordne diesem X, jedem Element hieraus, den Auszahlungswert zu. Das gibt mir eine reellwertige Zahl. Also für eine Einheit gesetztes Geld. So, und jetzt bekomme ich den Erwartungswert einer Zufallsgröße. Und da mache ich einfach Folgendes. Ich kriege eine Zahl, indem ich addiere. Ich nehme also die Summe über alle Elemente aus meinem, alle möglichen Ereignisse, Elementarereignisse, werte x aus in diesem Omega und multipliziere das mit der Wahrscheinlichkeit, dass dieses Omega stattfindet. Ja, und diese Schreibweise Erwartungswert, das ist sozusagen das, was, wenn ich das Zufallsexperiment mache, als durchschnittliche Größe für x rauskriege. Oft wird halt auch μ von x oder nur μ. μ von Mittelwert, fängt mit m an. Für e von x geschrieben. Und man spricht auch vom Mittelwert oder mittlerer Wert von x. Beispiel wäre etwa, Reißzwecke, ja, ich nehme mal an, dass das hier mit Wahrscheinlichkeit 0,4 auftaucht, also das auf dem Kopf liegen bleibt, dann ist das andere Ereignis hier mit diesen zwei Möglichkeiten notwendig, 1 minus 0,4, also 0,6. Und wenn ich dann ich schreibe es nochmal formal, dass ich jedem dieser beiden Würfe eine Zahl zuordne, x von diesem hier soll gleich minus 1. Also ich gehe mal von mir aus und wette mit Ihnen. Sobald das auftaucht, zahle ich Ihnen einen Euro. Sobald das andere auftaucht, zahlen Sie mir einen Euro. Können wir ja machen. Und dann kriege ich raus, dass Erwartungswert von x, oft lässt man die Klammern weg übrigens, ex ist gleich. So, jetzt nehme ich diese Summe, dann nehme ich zunächst mal dieses hier, also minus 1 mal 0,4 plus 1 mal 0,6 und das ist minus 0,4 plus 0,6 ist 0,2. Einfach nur die Bemerkung, hier bei dem Beispiel, wo ich das Omega ohne Zahlen hingeschrieben habe, kann man es leichter auseinanderhalten, diesen Erwartungswert auszurechnen. Oft ist halt, nimmt man an, dass Omega selbst eine Teilmenge von R ist, zum Beispiel 0 und 1 oder sowas, und dann ist auch das hier eine Zufallsvariable. Ich ordne jedem Omega, wenn es eine Teilmenge der reellen Zahlen ist, einfach das Omega selbst zu. Und der Erwartungswert von dieser Zufallsvariable ist gerade Summe Omega mal P von Omega. Das ist eine Sache, die man möglichst, also sinnvollerweise auseinanderhalten sollte. Im Allgemeinen, sobald Omega eine Teilmenge von R ist, ist das eine Zufallsvariable und man kann den Erwartungswert dieser Zufallsvariablen hinschreiben. Im Allgemeinen ist es aber so, dass man das auseinanderhalten sollte. Man sollte richtig von X, von Omega, also von verschiedenen Werten, die die Zufallsvariable annehmen kann, ausgehen und das nicht verwechseln mit diesem hier, was ein spezielles Beispiel ist. Also es ist sinnvoll, das begrifflich auseinanderzuhalten. Also zum Beispiel beim Würfel, wo man die Zahlen 1 bis 6 hat, würde als Erwartungswert von x, also ich ordne der Zahl 1 einfach 1, 2, 2 und so weiter zu, als Erwartungswert hier käme gerade 3,5 raus. Und ja, das sollte man besser nicht durcheinander werfen. Gut, so viel für heute und dann nächste Woche weiter.